Eine besondere Folge Gasgeflüster zum Jahresende. Quasi ein Geschenk, das uns nicht das Christkind bringt, sondern niemand Geringeres als Lars Sänger. Er ist Teil von Motorrad Radke, einem Yamaha-Vertragshändler, und hat damit schon so ziemlich alles gesehen, was ihr euch vorstellen könnt. Für uns diese Folge ganz besonders, denn das Jahresende bedeutete für die Motorradbranche leider nicht allzu Gutes. Sinkende Absätze, weniger Neuzulassungen und umso spannender, mit jemandem darüber zu sprechen, der eben die andere Seite des Tresens kennt. Und so hatten wir eine gute Stunde spannender Einblicke und einer Prise guten Optimismus, die auf jeden Fall unsere Weihnachtszeit bereichern werden. Und wir hoffen auch eure, und damit ganz viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Und so starten wir diesen Podcast quasi mit einem Outtake, das als Intro dient. Michel und ich waren uns gar nicht mehr sicher, wer jetzt hier eigentlich überhaupt die Titelmusik starten soll. Beide so heiß darauf loszulegen, denn wir haben es in, glaube ich, der letzten Folge auch schon angekündigt, heute zum Jahresabschluss nochmal eine wahre Koryphäe hier am Stammtisch, auf die wir uns ganz dolle freuen. Und wer das ist, habt ihr gleich in der Ansage wahrscheinlich schon gehört. Werden wir aber nochmal detailliert vorstellen. Genauer gesagt wird das Michel machen, an dem ich jetzt das Wort gebe und natürlich auch erstmal Grüße schicke. Hallo Michel nach Darmstadt.
Ja, hallo lieber Jan. Ich freue mich, dass wir uns so kurz vor Jahresschluss nochmal sehen und hören. Du wieder mit der rustikalen Hintergrundgestaltung, Holzwand. Jan ist wieder im Schickimicki-Modus und verbringt die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel natürlich, wie man das macht, nicht in Saint-Tropez, sondern in der Nähe von St. Moritz in den Alpen. Also viele Grüße hier ins wunderschöne Alpenland. Er ist natürlich nicht in St. Moritz, aber er verbringt die Zeit auf der eigenen Hütte. Das ist
auch nicht mal in der Nähe. Also es ist wirklich so.
Aber es ist in den Alpen und du bist in den Bergen und du hast eine Hütte und es ist Schnee und Leute kommen ständig zu dir, so wie bei den Reichen halt so. Ne? Ich sitze halt in Darmstadt im Büro, noch kurz vor der Weihnachtsferien. Ne? Jan ist schon wieder dem Alltag entflohen, aber er hat sich natürlich trotz seines doch etwas elitären Standes wieder herabgelassen an den Motorradstammtisch. Nimmt sich die Zeit und sitzt mit mir hier gemeinsam mit unserem Gast. Und da muss ich sagen, Zeit ist das passende Stichwort, denn den Guten, der hier uns gegenüber sitzt in seiner blauen Obertrikotage, den will ich eigentlich schon seit Anbeginn unserer Podcast-Zeit hier mit drin haben. Wir hatten auch schon einige Male das Vergnügen, zusammen Video zu produzieren. Und jeder, der in der deutschen Rennsportszene unterwegs ist, kennt den Namen vermutlich. Und jeder, der in der Nähe von Gera einen guten Motorradhändler sucht, mit Sicherheit auch. Und damit will ich das auch gar nicht größer ausbreiten und begrüße am Motorradstammtisch meinen Lieblings-Lars, Lars Sänger. Schön, dass du dir Zeit nimmst und hier mit dabei bist.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Lars, bekannt mittlerweile auch schon im Internet für den einen oder anderen flotten Spruch, freuen wir uns auf die nächste gute Stunde mit dir, um ein bisschen einzutauchen in das Leben des Motorradhandels beziehungsweise eines Motorradladens, wenn man das jetzt einfach mal so nennen darf. Bevor wir da genauer reingehen, stell dich aber doch gerne einfach mal kurz so vor, wer bist du und wie würdest du dich jemanden vorstellen, der dich noch nie getroffen hat?
Genau, wir haben einiges gemacht in der Vergangenheit, natürlich. Ja, seit Anbeginn der Zeit mit dem Zweirad, weil irgendwann kam dann die Entscheidung, wer oder was willst du sein im Leben? Ja, für Rennfahrer, das wissen wir alle, brauchen wir einfach einmal ein sehr solventes Elternhaus. Ja. Achso, was ich vorwegnehmen will, denke ich, wir können einen englischen Untertext einblenden, denke ich, Michel, für jemanden, der mich nicht versteht, da gibt es immer mal Reibereien. ich gebe mir Mühe, mich verständlich auszudrücken, aber ja, das geht halt nicht ganz. Mein Gersch geht nicht ganz weg. Ne? Seht's mir bitte nach.
Wir lieben den Lokalkolorit, genauso muss das sein.
Seht's mir bitte nach. Nee, genau. Irgendwann im Leben musst du dir eine Frage stellen, wer oder was willst du sein? Ne? Sondern der Punkt ist ja nicht, wer bin ich? Jetzt wissen wir alle, was dazugehört, ein Rennfahrer zu werden. Dann brauchst du halt wirklich unwahrscheinliche Förderung auch aus dem Elternhaus, vor allem. Haben wir den Umstand in unserem Sport, Geld macht schnell, brauchen wir nicht drum rumreden. Ja, und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn du das nicht machen kannst, dann wirst du vielleicht ein guter Mechaniker. Ne? Und das war dann einfach die Vision fürs Leben, die mich dann tagtäglich dort begleitet hat und vorwärts getrieben hat, Stück für Stück in die Richtung zu gehen, auch dahin zu arbeiten. Habe dann sehr zeitig mit Bike Promotion Fuß gefasst. Denke ich, Rennstreckenveranstalter, den alle kennen, Thomas und Mischa zu der Zeit, wirklich eigentlich auch einige der Ikonen am deutschen Veranstalterhimmel. haben mir da eine realistische Chance gegeben und bin tatsächlich über die beiden dann zu meinem jetzigen Geschäftspartner gekommen, zum Jörg Radke. Und bin damals als Lehrling faktisch ins Zweiradgeschäft eingestiegen. Ja. Das war faktisch der Dosenöffner.
Und du hast jetzt schon angedeutet, ne, die Ambitionen in Richtung Rennsport und die Überlegung, okay, das wird vielleicht nichts mit diesem Weg, sondern ich gehe den klassischen und gehe in die Werkstatt und fange da handwerklich an. Bevor man überlegt, Rennsportler zu werden, steht dir erstmal die Faszination fürs Motorrad. Wie kam die denn zu dir ins Leben und ins Spiel?
Die kam relativ schwierig, weil, bin ich gleich ehrlich, können wir gleich mit der ersten Atombombe starten. Mein Vater ist zweifach promovierter Biologe, also der macht genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Und ich habe dann tatsächlich erstmal eine erfolgreiche Rebellion gegen das eigene Elternhaus durchführen müssen, die sich fast 10 Jahre hingetragen hat, und bin mir selber aber treu geblieben und habe gesagt, ich wollte einfach nur Motorrad fahren, Mann. Ja, also wir saßen im Abitur, alle ja schwer geplagt mit Mathe, Leistungskurs etc. Nee, wir wollten einfach nach Teutschenthal zur Motocross-WM. Zweirad war halt das Maß der Dinge. Ne? Und von daher kam auch Studium jetzt nicht direkt auf die Läufe. Ich wollte einfach eine Ausbildung machen, ich wollte im Handwerk bleiben. Und das ist dann einfach komplett in einem Selbststudium niedergekommen, eskaliert. Ne? Und das hat so viel Spaß gemacht. Und ich sag mal, wir hatten das letztens erst, hat mich jemand gefragt, führst du ein schönes Leben? Ich sag, kann ich dir nicht sagen, ob das schön ist. Ne? Aber es ist auf jeden Fall absolut erfüllt. Also es ist Maximum an Erfüllung, was ich mir vorstellen kann. Ja, und dann fängst du irgendwann an, deine Grenzen zu verschieben, tauchst natürlich im Wettbewerb ab, lernst so wilde Typen kennen zu den Zeiten damals noch. Stefan habe ich jetzt bei euch in der letzten Serie gesehen, glaube ich, Nebel, ne? Dann Rego Penzkofer, Michael Schulden, Ölschläger, das sind natürlich alles nur Urgesteine, wo der Sport noch mit einer Quali-Hürde versehen war, wo noch 18 Mann in der Sekunde waren und 15 Mann pro Wochenende in jeder Klasse nach Hause fahren mussten. Ne? Also da war wirklich Krieg und ja, das war faktisch meine Geburtsstunde. Und der Werdegang zu hier ist jetzt einschlägig, sage ich mal so. Wir sehen das halt flächendeckend. Ich denke, da kommen wir dann im Gespräch noch dazu. Ne? Ich habe es dann irgendwann hingekriegt, über einen Berufsschultellerrand hinauszuschauen. Wir sind dann sehr massiv ins Fahrwerksthema eingestiegen, halt durch das angeführte Selbststudium im Motorsport so viel Intention und auch Herzblut mitgebracht wieder in die Firma. Und das hat sich dann so angefangen, gegenseitig zu befruchten. Ne? Und ja, vor allem haben wir eben was gemacht. Wir sind uns immer treu geblieben. Ne?
Aber jetzt eine Frage hast du mir, warte, ich muss noch mal reingrätschen, weil die Frage hat er mir noch nicht so richtig beantwortet. Er hat zwar gesagt, dass das Elternhaus nicht zielführend oder schuld daran war, dass er zum Motorradsport gekommen ist, aber wo die Faszination fürs Motorrad herkommt, wo dieser Nukleus lag, ne? Wer die erste Person war oder dieses erste Event, bei dem du gesagt hast, geiler Scheiß, es stinkt, es ist schnell, es sind zwei Räder, es dreht sich im Kreis.
Das war tatsächlich mein Stiefvater zu der Zeit. Also wir haben in der Platte gewohnt, ne, in Rückersdorf, ein ganz kleines idyllisches Dorf, und wir sind damals auf dem Friedhof Schwarz gefahren. So. Kennt ihr alle Simson, ne? Simson S51. Und mein erster Ride, da war faktisch mit 5,5 draufgesetzt. Er war der Meinung, das geht. Ich wusste nicht, was zu machen ist. Vollgas, Kopf in den Nacken, Hecke auf. Larsenmann rein, Unfall, Hecke zu. So, das war der Moment, den du jetzt wissen wolltest. Was es mit mir gemacht hat. Es hat mich einfach nur begeistert. Und das war, ja, es hat mal Wiederholung geschrien. Ich sage, es muss gehen. Die fahren ja alle mit den Dingern auf 2 Rädern, ne? Ich habe jetzt nicht die Vergangenheit gehabt mit PW50 oder sonst was. Es war tatsächlich S51 auf einer Wiese neben dem Friedhof bei uns in Rückersdorf. Und das war so einschneidend. Und dann, ja, gab es nur noch Motorrad. Und dann wurde das wirklich Alltagsgegenstand. Und dann hat mein Großvater irgendwann gesagt, es ist sinnlos, sobald es heißt Motorrad, fliegen bei dem hier oben die Sicherung raus. Und dann war das angelegt. Ne?
Ich muss jetzt nochmal aufbauen. Also geiler Einstieg einfach. Richtig, richtig gut. Gut, dass mich dir nochmal nachgefragt hat. Aber bis zu deinem heutigen Werdegang, so viel vorweg. Also du arbeitest bei Motorrad Radke. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du auch jetzt Teilhaber des Ganzen. Hast aber davor einmal gesagt, ja, eigentlich im Selbststudium, gleichzeitig bei Berufsschule mal angesprochen. Hast du denn jetzt eine offiziell abgeschlossene Ausbildung oder hast du damit mal angefangen und dann gesagt, ach komm, Lars, schraub mal selbst.
Habe ich hingekriegt. Lief okay. So, Abitur erfolgreich abgeschlossen, trotz aller Intentionen, das abzubrechen vorher, weil mir fiel es einfach zu. Dann direkt zum Zivildienst, das war ja damals klassischer Weg, ne? Zum Zweiradbetrieb die Mechanikerlehre angefangen. Wir waren damals der letzte Mechanikerlehrgang, danach ging die Mechatronik los und konnte das von 3,5 Jahren aufgrund guter Noten auf 2 Jahre verkürzen. habe dann ein Stipendium von der Handwerkskammer bekommen, habe da 3, 4 von Meister bezahlt bekommen in der Rudolf-Diesel-Schule in Erfurt und ja, konnte das dann 2015 ab ein bisschen schleifen lassen mit Meister, weil das in der Form nicht wichtig war, weil diese Teilzeitvariante des Zweiradmeisters hätte mir einfach so viel Event- und Racingzeit geklaut, das war zu der Zeit nicht die Prämisse, muss ich ehrlich sagen, ne? Und das hieß dann Kraftfahrzeugtechniker, ne? Mit Spezialisierung Kraftrad. Das ist genau das, was ich jetzt fertig habe. Wir haben dann 2008 die Firma neu gegründet. Jörg Radke ist der Gründer. Wir haben jetzt vergangene Woche bei der Yamaha-Händlertagung einen Pokal bekommen für 35 Jahre Yamaha-Händlerschaft. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Also Jörg hat das angelegt als Gründer, hat mir damals die Chance gegeben als Lehrling und jetzt bin ich mittlerweile teilhabender Geschäftsführer. Ja, genau so haben wir es jetzt strukturiert.
Voll cool, also super spannend, vor allem auch mal zu hören, Abitur irgendwie so durchgepresst und wenn man das dann quasi jetzt mit Ächzen, Krachtenzen, ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, besteht, macht halt vielleicht auch deutlich, viele zwingen sich da vielleicht ins Studium und eigentlich vergeuden sie damit ihre eigenen PS, wie man ja bei dir sieht, wenn man dann hört, einfach auch aufgrund guter Noten das durchgezogen, dann hast du da ja offensichtlich zu einem gewissen Teil deine Berufung gefunden. Du hast auch vorhin schon anklingen lassen, du hast dich dann spezialisiert auf das Thema Fahrwerk. Hier können wir an der Stelle schon mal spoilern. Wir haben mit dir auf jeden Fall vor, darüber auch nochmal intensiv zu sprechen, allerdings dem eine ganz eigene Folge zu widmen, weil das einfach so ein komplexes Thema ist. Wenn ihr also da draußen Fragen habt, dann schickt uns gerne diese schon mal zu. Dann können wir die direkt mit in die nächste Aufnahme reinnehmen, wollen aber heute so über das Thema das Dasein als Händler auch sprechen. Und du hast es jetzt gesagt, 30 Jahre Yamaha-Händler, erstmal auch von unserer Seite Gratulation dazu. Das ist natürlich echt von Loyalität und offensichtlich auch Erfolg geprägt.
35 bitte.
35, mein Fehler. Guck mal, es hat auch einen Grund, warum ich nicht Mathematik-Leistungskurs oder sonst was hattest. Beschreib doch vielleicht jetzt mal, damit wir so ein Bild davon haben, auch für die, die nicht im Raum Gera sind oder dich auf den Rennstrecken-Events schon mal erlebt haben, wie euer Laden so aussieht. Wie groß ist der? Wie viele Mitarbeiter habt ihr da? Wie muss man sich das vorstellen? Wie seid ihr gewachsen? Wie waren die letzten Jahre für Motorrad Radke?
Würde ich vielleicht der Frage ein kleines bisschen weiter ausholen, weil das war gerade echt eine super Überleitung, auch durch das Fahrwerksthema. Also los ging das ja schon weit, weit vor meiner Zeit. Du konntest ja im Osten Deutschlands faktisch nicht einfach ein Geschäft gründen. Ne? Du konntest nicht losgehen und einfach einen Laden aufschließen, weil du sagst, du hast jetzt eine Intention als Fleischer oder als Bäcker oder Kfz-Meister, sondern du konntest nur eine bestehende Firma übernehmen. Ne? Also das ist schon mal die Basis gewesen und Jogi, mein Geschäftspartner, war damals auch noch sehr, sehr jung gewesen und hatte halt genau diese Chance von einem, der aus demografischen Gründen ausscheidet, die Firma zu übernehmen. Ja, war dann einfach auch wahnsinnig genug, sage ich jetzt mal, das Ding zu rocken. Ne? Und das war damals ein MZ-Vertrag. Motorenwerke Zschopau, denke ich, ist für jeden ein Begriff. Ne? MZ, so die große Zweiradmarke aus dem Osten neben Simson. Und da hat sich das angeboten und da hat er gesagt, okay, ich übernehme jetzt diesen Zweiradladen. So, danach kam die Mauer, das hatte zu 1988, hat sich das schon angebahnt, ja, hat noch niemand auf dem Schirm gehabt in der Form. Und mit dem Mauerfall kamen natürlich viele, viele neue Marken. Ne? Weil klar, das war ja neues Land, unbestellter Boden, ne? Sollten Händlerbetriebe eingesetzt werden. Und dann kam es halt dazu, dass bei uns in der Region hier, also im Umkreis von 30 Kilometern, waren wir bis vor 6 Jahren 5 Yamaha-Händler. Ne?
Wahnsinn. Wurden,
ja, also dass ihr jetzt auch mal so dieses 360-Grad-Bild von der ganzen Sache bekommt, ne? Weil die Überleitung war gerade super jetzt, warum wir dann letztlich auch in den Fahrwerksbereich so gegangen sind. Da waren natürlich erstmal goldene Zeiten, weil Fahrzeuge wurden nicht verkauft, sondern verteilt. Ne? Also es gab einmal in der Woche, zu MZ-Zeiten gab es einmal in der Woche Auftragsannahme. Das war Dienstag früh für 2 Stunden, dann war die Woche safe in der Werkstatt. Da waren keine rollenden Geschäftszeiten mit Präsenzverkehr etc. Ne? So, dann wurde abgearbeitet und Freitag wurde nach Zschopau gefahren, um Ersatzteile zu holen. Mit dem B1000 damals. Ja, so war das gewesen. So, wenn da jemand kam, das ist eine alte Anekdote noch aus der alten Firma, das war Zweirad Vogt gewesen, wenn da jemand das Fahrzeug falsch rum hingestellt hat und da stand da 1,5 Stunden in der Schlange für die Auftragsannahme Dienstag früh, hat er gesagt, Rücklicht zur Wand. Musste da raus, Fahrzeug drehen, hat sich wieder hinten angestellt. Ne? So, das sind die Zeiten gewesen, wenn man das jetzt nachdenkt, dann hast du sofort einen Anwalt und eine Meldung beim Importeur, ne? nur, dass er mal sieht, wie die Zeiten sich auch verändert haben. Ne? Ja, die ganze Sache hat sich dann derart entwickelt, dass dann nach der Wende halt viele, viele Händlerbetriebe eingesetzt wurden. Wie gesagt, derzeit 5 bis 6 hier im Umkreis von 30 Kilometern. Und Dann gab es eine gute Zeit, so ein bisschen Goldrausch-Stimmung, sag ich mal, bis Anfang der 2000er hat sich das wirklich super gemacht, weil die Produktpalette war halt komplett neu. Ne? War halt, wie gesagt, komplett greifbar. Es war was ganz Neues für den gesamten Osten, dort einfach neue Fahrzeuge abschöpfen zu können. Und ja, Umstand haben wir gerade gesagt, waren dann 6 Händlerkollegen auf einem Umkreis von 30 Kilometern. Das ist natürlich eine Händlernetzdichte, die ist schon extrem. Und sich da abzuheben und noch diese, ja, wie soll man es sagen, territoriale Sicherheit herzustellen, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein hartes Wort für die ganze Nummer. Ne? Aber du hast ja ein Verkaufsgebiet auch mit einer Marktverantwortung. Das ist ja das, an was wir auch gemessen werden oder was wir auch zu bedienen haben, was wir auch bedienen möchten. Ja? Und das war halt schon sehr, sehr eng besetzt und sich da abzuheben, das war schwierig. Und da war auch von unseren Händlerkollegen, die wir alle sehr, sehr, also schätzen, auch bis heute noch sehr gute Kontakte pflegen, da war kein Schläfer dabei. Ne? Da war niemand, der dort keine qualitativ hochwertige Arbeit gemacht hat. Und so kam es dann halt, dass sich eigentlich alle in irgendeiner Form so ein zweites Standbein aufgebaut haben. So, der eine hat einen BMW-Servicevertrag dazu genommen, der nächste hat sich halt mit Quatz dann identifiziert. Und bei uns war durch Jörg sein sehr frühes Zutun im Motorsport. Also wir haben ja in Summe 6-mal den R6 Cup für uns entscheiden können hier im Haus. Mhm. Ne? Hatten wir halt eine große Affinität zum Motorsport und es war damals kein geringerer als Gerhard Günther. Bin ich schon heute noch dankbar von der Firma Zuppin. Auch eine ganz, ganz loyale Freundschaft über sehr viele Jahre. Der dann so das Zünglein an der Waage war und gesagt hat, okay Mensch, dann macht doch mit Ölins noch was. Ne? So. Vorher ein Punkt, ich bin natürlich bei Jörg reingegangen 2002 als Praktikant erstmal, da waren wir uns beide relativ schnell einig, dass das was werden kann mit einer Lehre und bin dann 2002 noch angefangen mit der Lehre im August mit einer Woche Urlaub, das war super. genau, bin dann dort durchgerauscht und dann war ich drin im Motorradge-Netzwerk, ja. Und dann hat sich das ausgebaut, habe dann über Bike Promotion sehr, sehr viel Spanien-Aufenthalt gehabt über die Winterhalbjahre, weil da gab es ja zu der Zeit auch noch einen extremen Wettbewerb bei den Mitarbeitern. Ne? Also da war es auch so, dass manch einer dann im Winter noch stempeln gehen musste, weil die Arbeit halt nicht da war, weil dieses Geschäftsfeld an sich die Dominanz durch den Handel und die Werkstatt halt, relativ zurückgestellt im Winter, dann doch noch eine sehr, sehr große Saisonalität hatte, ne, zu der Zeit. Mhm. Und er hat gesagt, ich möchte dich aber jetzt im Winter nicht aufs Amt schicken. Sehe einfach zu, dass du eine Firma aufmachst und guck, dass du dich im Winter über Wasser hältst. So. Naja, gesagt, getan. Ist nach Kreiz gefahren, Gewerbeamt, 15 Euro auf den Tisch. Mach eine Firma auf. Wie soll die heißen? Ich sag, Feuerstuhl. Okay, was macht die? Ja, war meine erste Firma, ne? Und dann, wie gesagt, dank Micha Dankries und Thomas Thieme von Bike Promotion und jetzt Max Adrenalin. Die haben sich ja jetzt jeder auf sein Steckenpferd, der Thomas in Spanien, der Micha in Deutschland mit der IBBM fokussiert, kam dort so viel Zusatzgeschäft über die Winterhalbmonate zustande, dass ich dort faktisch nicht stempeln gehen musste, sondern einfach die Saison ausgeblendet habe und da war, wo Motorrad gefahren wurde. Ne? So, und damit auch rückwirkend wieder den Laden befruchtet habe, weil wir konnten dann in Spanien Bestandskundschaft betreuen. Die haben natürlich in erster Linie mal eins gemacht, Verschleiß erzeugt, haben dann wieder Service gebraucht danach. Ne? Und so ist das ganze Motorrad-GmbH-Rad dann langsam entstanden. Ne? Und dann, ja.
Also, jetzt hast du ja dann einen Riesenabriss gemacht. Und mir sind zwei Sachen sind mir besonders aufgefallen. Zum Ersten muss ich mal, wir sprechen ja jetzt in dieser Folge vorrangig um dieses Händlerthema. Und ich war jetzt letzte Woche bei Motorrad Stocksiefen. Das sagt ja wahrscheinlich auch was. Ehemaliger Yamaha-Händler, die sitzen hier in der Nähe von Frankfurt, also Nähe von Wiesbaden. Und bin dort hingekommen, kannte den Händler nicht. Und auf dem Hof stand dort nur asiatische Motorräder. Also jetzt CF-Moto, Brixton, Benelli, Zero hatte da, also quasi amerikanische Elektromotorräder, also eher so ein Nischenhändler. Und der hat mir dann aber dort erzählt, dass Yamaha jetzt deutschlandweit 60 Händlern quasi die Verträge gekündigt hat und quasi das Händlernetz ausgedünnt. Du hast vorhin aber gesagt, bei euch im Umkreis von 30 Kilometern gab es 5 Yamaha-Händler, ne? Habe ich nicht verstanden vorhin.
Genau, jetzt sind wir in der nächsten Phase, ne? Du jetzt ansprichst, die Situation, die hatten wir halt vor 2017 ging das los. Das Händlernetz war einfach zu groß. Also wir waren wohl 440 Händler in Summe mal gewesen. Ne? Und das ist auch nicht mehr zeitgemäß gewesen. Weil wir haben alle zusammen das Problem, dass wir halt in einer Branche arbeiten, die rückläufig ist. Das ist nun mal so. Nicht nur demografisch. Also wenn ich die Zulassungszahlen dieses Jahr sehe, sehe ich das nochmal mit Erschrecken mehr. Und dann muss natürlich auch ein Hersteller darauf reagieren. Ne? Und jetzt haben wir noch eins, die Demografie, das betrifft ja nicht nur den Kundenstamm, sondern die betrifft ja auch das Händlernetz. Ne? Also ich denke, wenn ihr euch draußen einfach mal guckt, in welchen Altersstrukturen euch die Motorradhändler mittlerweile die Türen öffnen, dann sehen wir auch viele, viele Betriebe, die teilweise gar keine Nachfolge haben oder wo das Interesse einfach ein ganz anderes geworden ist mittlerweile. Und da muss natürlich auch reagiert werden, ne, in irgendeiner Form, das ist klar. Und deswegen kam es dann ja zu dieser, wie soll man sagen, Händlernetzreform, ne, mit einer neuen VI etc. Du hast gerade schon gesagt, es drücken gerade sehr, sehr viele Chinesen halt auch auf den Markt, wo ich, ja, es ist Fluch und Segen. Ne? Für mich kommt es nicht in Frage. Also nochmal, bei uns steht Loyalität obendran, sowohl im Kundenstamm als auch unser Herz ist nun mal blau. Ne? Es baut erstmal von vornherein kein Händler oder kein Hersteller mehr ein schlechtes Motorrad. Also wer das behauptet, das ist völliger Schwachsinn. Ich denke, dass du mit der richtigen Crew jedes Motorrad auch für eine Rennstrecke schnell machen kannst. Ne? Das hängt immer an den Leuten, die dahinter stehen. In erster Linie, aber wir haben uns halt zeitig genug auf blau festgelegt. Das ist das, was wir können und wir mischen das auch nicht, weil dann schicke ich das lieber zu einem sehr versierten Händlerkollegen, wo ich weiß, der Kunde ist gut bedient, einfach um für euch dann auch maximal eine Fort rauszuholen. Ne? Aber was das Händlernetz angeht, wurde dort einfach eine Entscheidung getroffen. Es sind einige Sachen geschlossen worden, weil die Händlernetzdichte war in manchen Punkten wie in unserer Region einfach viel, viel zu hoch. An anderen Punkten sind jetzt solche sogenannten White Spots, wo halt ja kein Händler da ist. Und das ist halt ganz schwierig auch für den Kunde, weil letztlich ist der Indikator, und das haben wir auch verstehen müssen jetzt, an dem du dich als Händler zu messen hast, wie weit ist die Anreisezeit vom Kunde zum Händler für den Service. Ne? Und da gibt es eine ganz sensible Grenze und die beträgt wirklich 25 Minuten. Ne?
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage geworden. Also ich habe noch eine, ich wollte eigentlich zwei stellen, aber jetzt gehen wir erst ganz kurz darauf ein, weil das ja ein wichtiger Punkt ist, den ich ja auch kenne. Ne? Also egal, wie das jetzt bei mir geartet ist, ob das jetzt mein Zahnarzt ist, ne, ob das mein Mechaniker ist, ich habe die irgendwann mal gefunden und es ist fast egal, ob ich da jetzt anderthalb Stunden hinfahre, also sowohl zum Zahnarzt als auch zu meinem bevorzugten Mechaniker fahre ich anderthalb Stunden. Zu dir wäre es mir jetzt fast ein bisschen zu weit, weil da muss ich vier fahren. Das ist dann der Pain schon groß. Aber ich weiß halt auch, dass es in meinem Umfeld viele Leute gibt, die das genauso machen, vor allem, wenn sie so ein bisschen sportlicher ambitioniert sind. Und jetzt quasi die Frage, du sagst aber, der normale, durchschnittliche Kunde ist nicht bereit, länger als 25 Minuten irgendwo hinzufahren. Und das betrifft ja quasi alle Händler sozusagen, ne? Oder alle Marken. Ne?
Also bei uns, erstmal prinzipiell gibt es bei uns keinen Unterschied zwischen normalen und Sportkunden. Das sind für uns alles unsere Kunden, ne? Bei uns gibt es kein Fankult, kein Blau, kein Grün, wer bei uns so Türklinke in der Hand nimmt, der will einfach eine geile Zeit haben. Da kommt als Motorradfahrer zu uns an und genauso wird er behandelt. Und was ich unterscheide, ist ein Mobilitätskunde und ein Rennsportkunde. Ne? Der Mobilitätskunde ist jemand, der mit einer MT 125 jeden Tag in eine Berufsschule fährt oder zur Schule etc. Von dem kann ich nicht verlangen, dass der von Hamburg zu mir kommt. Das ist auch völlig am Thema vorbei. Und ich muss sagen, da hat Yamaha auch ganz, ganz ein sehr, sehr gutes Regelwerk aufgestellt, den Bonus dort auch komplett umgebaut, dass alle Händler jetzt wirklich bestrebt sind, seit 5 Jahren maximal regional die beste Arbeit zu machen. Das wird doch wirklich so gefordert, das wird wirklich so auch unterstützt. Ne? Und da sind wir ganz weit vorne dran, dass halt nicht mehr diese Volumen, du verkaufst irgendwo hin, das ist alles bei uns vom Tisch. Und natürlich hast du dann leidensfähige Leute, das hast du gerade richtig gesagt, wenn wir dann in unsere Motorsportfraktionen schauen, dann haben wir natürlich Kennzeichen aus Dänemark, aus der Tschechei, aus Nürnberg, Berlin etc. Ne? Dann ist auch mal der zweite Aspekt jetzt vom Laden zu nennen, das ist der GYDR Pro Shop, wo es in Deutschland 3 Stück gibt. Das ist der Dominik Klein noch im Süden, der Raik Garbe im Norden oben, wir hier im Osten. Und da hat auch jeder so seine Ecke mittlerweile territorial, die dann natürlich auch angefahren wird. Und dann sind natürlich auch Werkstattanreisen von 350 Kilometern normal, weil der Kunde fährt ja danach, das wisst ihr selber, wieder nach Mugello auf der Rennstrecke. Also unsere Rennsportkunden sind da schon, wie soll man so sagen, leidensfähig. Ne? Und ja. Du hast kann ganz, ich aber von dem Mobilitätskunde, kann ich von dem ganz kurz von dem Mobilitätskunde halt nicht verlangen. Ne? Also wenn ich jetzt im normalen MT07 unsere Mädels, sind wir ganz, ganz froh, dass wir so viele Frauen jetzt auch im Laden haben, da ist einfach bei 35, 40 Minuten wirklich die Scheide, wo die Werkstatt greifbar sein muss. Ne?
Ja.
Und ja.
Für mich wäre jetzt mal spannend, du hast so viele unterschiedliche Themen angesprochen, irgendwie jetzt erstmal so ein bisschen so eine Gradlinigkeit wieder reinzubekommen. Man merkt ja schon mit allem, was du machst und die unterschiedlichen Kunden und so weiter, wahrscheinlich gleicht nicht unbedingt der eine Tag dem anderen. Und trotzdem versuche ich es mal mit dieser Frage. Wenn ich dich jetzt mal frage, so im letzten Jahr, wie sah denn eigentlich so ein durchschnittlicher Tag oder dein Alltag allgemein als Motorradhändler aus?
Genau. Das kommt auf den Wochentag an, wie der Tag aussieht. Weil durch unsere große Sportaffinität bist du natürlich, also wir haben einen absolut funktionierenden Innendienst, der das ganze klassische Motorradhaus abdeckt mit dem gesamten Präsenzverkehr. Der startet faktisch 7 Uhr früh in der Werkstatt, abends bis 18 Uhr geöffnet. Und parallel dazu siehst du natürlich das Sportengagement, was sich dann bei Trackdays, bei Veranstaltungen abspielt. Das heißt, da splittet sich meine Arbeitskraft erstmal saisonal im Winter für diese ganzen Vorbereitungen, ne? Aufbauten von Rennsportfahrzeugen, Service etc. Dann wird es im Frühjahr in Betrieb genommen. Dann gehen alle Motorsportler faktisch raus in die Events, in die verschiedenen Serien. Die sind dann im Sommer erstmal weg. Also da ist dann dort bei uns intern eigentlich so mehr oder minder Off-Season, weil alle am Fahren sind, was ja wünschenswert ist. Dann kommt also diese Servicewelle, wo du sagst, du hast ja eine ganz normalen Mobilitätskunden dann ab April, ne? Die kommen dann ganz normal zum Frühjahrscheck, zum Spring Break, zum Frühjahrserwachen. Die wollen dann natürlich die Saison nutzen. Ne? Zeitgleich ist der Motorsport ja schon komplett am Rollen. Und dann teilst du die Woche eigentlich in so eine Aufbruchsphase. Die ist dann meistens Mittwoch muss dann die Logistik fertig sein, weil Donnerstag die Fahrzeuge abfahren zum Track. Die kommen dann natürlich Sonntag wieder zurück. Und Montag bis Mittwochabend, Donnerstag ist eigentlich normaler, für mich jetzt mal, ganz normaler Laden, Alltag, etc., Werkstattaufenthalt, Prüfstandsarbeit. Na, so, ansonsten heißt das früh aufschließen, E-Mails checken, wir sind relativ zeitig da, dann geht es ab um 9 los mit Präsenzverkehr. Da haben wir einen ganz normalen terminierten Werkstattalltag. Ja, und dann ist das klar, wenn du jetzt Mitgründer bist, dann bist du natürlich auch der beste Springer, weil du kannst da jede Abteilung auch bedienen. Na. Hoffe, dass ich das jetzt halbwegs getroffen habe, was du mich gefragt hast.
Also wildes Programm und du hast diesen Präsenzverkehr angesprochen und jetzt sehr viel zwischen diesem Motorsport und dem Mobilitätskunden gewechselt und ich war ja quasi, als ich das letzte Mal bei dir vor Ort war und den neuen Stützpunkt mir angeschaut habe, da in Korbusen, war ich ja quasi als Rennsportkunde sozusagen dort, da hast du mir die R7 erklärt und ich war aber auch überrascht, da kam ein älterer Herr rein, da war dann erstmal 5 Minuten Plausch angesagt und der kam aber mit seiner Batterie, die irgendwie leer war und wollte einfach nur, dass du die jetzt, keine Ahnung, übers Wochenende da stehen lässt, damit es auflädt und dann am Montag wieder abholen kann. Und du hast ja angedeutet, dass ihr da so ein Spagat quasi schafft zwischen dem normalen Motorradfahrenden und dem Rennsportler. Und das ist jetzt quasi euer Status quo. Aber wie hat sich denn, sag ich jetzt mal, in den letzten 10 bis 15 Jahren sich das für euch verändert? Gab es da eine Veränderung? Gab es da einen Shift? Spürst du vor allem jetzt in den letzten Jahren so die wirtschaftliche Veränderung? Wie muss man sich das denn vorstellen?
Kann ich ja ganz einfach beantworten. Das, was wir machen, braucht keine Sau. Kein Schwein braucht das. Das ist absoluter Schmuck. Also das, was wir machen, braucht kein Schwein, aber trotzdem will es jeder haben. Und das ist halt schon ein geiler Umstand. Ne? Und ich muss einfach sagen, also wir sind ja, ich fühle mich jetzt mit 41 immer noch nicht ganz fertig, aber so langsam denke ich, dass ich auch als Mensch langsam ankomme und auch Sachen einschätzen kann. Wir haben natürlich Jahre gehabt, wo der Verkauf brutal ging. Dann haben wir Jahre gehabt, wo der Sport brutal ging. Dann haben wir Jahre gehabt, wo Reisen brutal ging. Also es hat doch immer so eine gewisse, wie soll man es sagen, Epoche mit sich. Ne? Jetzt sind wir natürlich mit den Verkäufen wieder hochgefallen, sind seit letzten Jahren im Sport wieder schwer verankert. Aber ich denke, das Größte, was wir jetzt geschafft haben hier ist, uns nicht nur abhängig von einer bestimmten Sektion, von dem ganzen Motorrad-Business zu machen, sondern wir sind halt breit aufgestellt. Wir haben dieses Jahr im März noch eine Fahrschule gegründet, weil ich ein was manifestiere. Mit der neuen Firma habe ich gesagt, wir wollen nicht als Drückerkolonne rüberkommen. Ne? Also mir geht es hier nicht darum, Einheiten zu versteuern. Natürlich müssen wir leben und wir müssen auch Geld verdienen. Das muss auch jeder verstehen. Ne? Deswegen wollen wir halt das Geld wieder reinvestieren in Schulungen etc. und wollen euch auch noch die nächsten 20 Jahre hier als Servicepunkt zur Verfügung stehen. Weil wir in junges Personal investieren, weil wir halt nicht stehen bleiben, weil wir Digitalisierung mitnehmen etc. Und das Großartigste, was wir jetzt erreichen konnten, ist, dass wir nicht nur Laden oder Werkstatt sind, sondern dass wir jetzt einfach so eine Art Treffpunkt, Meeting Point haben. Ne? Wo wir einfach sagen können, okay, Leute, die hierher kommen, die bringen mir, wenn alles perfekt funktioniert hat, mit dem Produkt, was sie bei uns erworben haben, eine Geschichte mit. Und das ist eigentlich genau der Punkt, warum ich mir nach wie vor für den älteren Herrn mit der Batterie Zeit nehmen werde, auch wenn da gerade ein Kunde mit einer R1 GYDR steht für 28.000 Euro. Ne? Weil wir sind hier auf jeden Mann mittlerweile angewiesen. Das ist einfach so. Ne?
Verstehe ich total. Und ein Punkt, den du ja aber angesprochen hast, vorher schon, okay, es wechselt sich irgendwie mal das Geschäft und ihr seid jetzt offensichtlich auch so aufgestellt, dass ihr ein sehr breites Portfolio habt. Das heißt, wenn mal eine Sache wegbricht, ist dann nicht gleich das ganze Geschäftsmodell kaputt. Nichtsdestotrotz hast du es ja sehr treffend gesagt. Es ist letztendlich Schmuck. Also eine Sache, die niemand so richtig braucht. Und das ist ja aber immer das Problem. Wir sind ja jetzt gerade ganz offensichtlich in einer relativ schwierigen wirtschaftlichen Lage. Und da ist es dann ja oft so, dass am Schmuck zuerst gespart wird. Und das bedeutet natürlich sowohl Neukauf als sicherlich auch weitere Investitionen, Inspektionen und so weiter. Wie erlebt ihr diese Situation gerade? Und wenn ich das noch ergänzen darf, du möchtest nicht als Drückerkolonne wahrgenommen werden. Die Frage ist aber, wie sieht Yamaha denn das? Also offensichtlich habt ihr eine lange Partnerschaft, aber du hast gerade gesagt, ihr kommt von der Händlertagung, die ringen natürlich auch um ihre Marktanteile und sagen, ja, schön, wenn ihr euer Inspektionsgeschäft macht, aber es kann halt nicht gut gehen, dass wir in Deutschland immer mehr Marktanteil verlieren, weil das natürlich auch zu geringerer Sichtbarkeit und damit wieder zu weniger Verkäufen führen kann. Also zwei Fragen, vielleicht antwortest du erstmal so ein bisschen auf die wirtschaftliche Lage allgemein und dann nochmal im zweiten Teil das Thema dann, wie Yamaha euch da in die Karten spielt oder eben nicht.
Genau, also wirtschaftliche Lage brauchen wir uns nicht vormachen, die ist zurzeit nicht die beste. Also ich bin da weit weg von Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas, aber wir wissen alle, auch im privaten Bereich, jeder in seiner Mikrozelle, in seinem Mikrokosmos, was uns für Kosten umtreiben, wie das hier alles gestaltet ist gerade, wie die Ausrichtung ist. Obgleich das immer wieder Chancen sind. Ne? Also ich habe letztens ein schönes Statement zu meiner Person gelesen, einem Turnfahrer. Da hieß es immer, wenn der Typ im Fahrerlager ist, gibt es immer mehr Lösungsansätze als Probleme. Das hat mich sehr gefreut, dass ich so wahrgenommen wäre. Und genauso halten wir auch unser Tagesgeschäft. Also nochmal, wer hierher kommt, will eine gute Zeit haben. Und was wir gelernt haben, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse derart miserabel sind, das haben wir auch schon 2012, 2013 gehabt bei der Weltwirtschaftskrise, Immobiliengeschichte, dass das durchhängt. Dann gibt es trotzdem eine Chance, dann ist die Chance in der Werkstatt. Ja? Weil dann wird halt bestehendes Material rausgeholt. Die Leute sparen dann weder an einem 11.000 Euro Aufenthalt auf der AIDA noch bei einer Fahrt in die Berge, also Hobby wird gemacht, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Und jetzt sind wir bei Yamaha, muss ich wirklich sagen, ich versuche die Werbung flach zu halten von meiner Seite, aber wir können ja drüber reden. Mit einer derart guten Mittelklasse unterwegs. Was uns halt komplett fehlt, ist das ganze Top-Segment, ne? Was jetzt eine BMW macht, so diese 1600er-Shopper etc. Das ist bei uns natürlich weg, freilich. Aber ich habe halt die Chance, durch eine sehr, sehr gesunde Mittelklasse mit den Leuten halt zu arbeiten und die auch im Motorradleben zu begleiten. Und das heißt halt vom Einstieg 125 über eine MT-03 zur MT-07 zur MT-09, ich bin jetzt mal, ne? Das heißt, wir sind ein langfristiger Partner in der ganzen Geschichte. Und die Rolle, die Yamaha spielt, ich denke, die haben jetzt sehr, sehr verantwortungsbewusst für eine absolut stabile Preispolitik für uns gesorgt, für Händler. Ne? Das ist das, was dem Kunde auch, der Preis ist da, okay, für ein Produkt bei uns, aber der Wert ist mit Sicherheit höher. Das muss ich ganz klar sagen. Also wir sind unwahrscheinlich stolz auf die Qualität, die wir verkaufen. Und ich denke, über die Händlernetzpolitik, die sie gefahren haben, das heißt weniger Händler, gibt ja Yamaha selber auch ein Stück weit mehr Kontrolle. Die haben das Preisgefüge in den Griff gekriegt. Und wir haben halt eine Verantwortung für unseren Markt. Und ich kann aus Händlersicht eins sagen, es wird tatsächlich auch mal nach unten korrigiert. Also die stehen uns auch nicht als Drückerkolonne entgegen, sondern partnerschaftlich. Und wir werden halt an unserem Marktverantwortungsgebiet gemessen, was vollkommen legitim ist. Also wenn jetzt jemand ein richtig großes Gebiet hat, dann muss er sich auch um das große Gebiet kümmern. Das ist ja klar, ne? Und umgedreht ist es aber so, dass die Kennzahlen halt für Gebiete, wo halt mehrere Händler dann an Bord sind, auch entsprechend kleiner sind. Also da muss ich sagen, der Maßstab für diese Bewertung ist ein sehr fairer und wir haben ja auch eine Intention, es steht ja niemand früh auf, um keine Fahrzeuge zu verkaufen. Ne? Also das sind wir ja auch keine Wettbewerbsleute, ich fahre ja auch nicht an den Racetrack, um Vierter zu werden, aktiv. Das haben wir noch nie gemacht. Ne? Lässt sich nicht vermeiden, dass es so ist, aber das ist ja nicht die Intention zu der Sache. Ne? Natürlich wollen wir, wie gesagt, da einen vernünftigen Abschluss bringen. Ne? Und maßgeblich erstmal so, dass wir das noch die nächsten 20 Jahre machen können, weil wir haben jetzt eine extrem junge Crew, wir sind jetzt alle hier um die 40 Jahre und haben noch, wenn wir uns nicht komplett verstreiten, für was es überhaupt keinen Anlass gibt, noch die nächsten 25, 30 Jahre vor uns, ne? Auf die wir uns extrem freuen.
Damit ihr euch darauf freuen könnt, und du hast den demografischen Wandel schon angesprochen, muss ja quasi auch die nächste Generation für dieses Thema Motorrad wieder begeistert werden. Ich denke mal, bei euch in der Ecke ist das vielleicht noch eher präsent, einfach aufgrund der Historie. Wir hatten es ja auch in der Folge mit Dario und Stefan davon, dass quasi der motorsportliche Bereich da im Osten Sachsen und ihr seid ja da im sächsisch-thüringischen Grenzgebiet sehr, sehr ausgeprägt ist. Aber die breite Masse muss ja quasi auch das Motorradthema tragen. Und da hast du den Einstieg mit dem 125er Moped schon angedeutet. Bei uns in der Region wird das Thema Nahverkehr immer besser. Es ist immer wieder weniger Notwendigkeit, ein Moped in Anführungsstrichen im frühen Alter zu machen. Wie ist denn dein Blick auf dieses Thema? Ihr habt jetzt ja die Fahrschule. Siehst du Potenzial im Nachwuchs? Wie holt ihr den ran? Wo siehst du die Möglichkeiten, die nächsten Generationen Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen zu schaffen?
Also die Zweirad-Affinität ist im Osten gigantisch. Das muss ich sagen, das ist auf jeden Fall da. Das steckt definitiv noch drin. Und wir sind ja selber schon nicht mehr diese Ostgeneration, das muss ich ja auch fairerweise sagen. Ne? Also jetzt mit 23 Jahren betriebszugehörig beim Jörg, 90 eingeschult, habe ich ja die ersten 6 Jahre jetzt zwar noch was mitbekommen vom Osten, aber nicht mehr. Also Mauerfall kannst du mich fragen, ja, kenne ich von Erzählungen. Ne? Trotz alledem ist jetzt ein was komplett ersichtlich, da brauchen wir nicht kommentieren, dieser Simson-Hype, den es gerade gibt, ne? Das ist bei uns da, das ist wieder sowas von hip. Also da gibt es eine Community, die sucht wirklich gerade deutschlandweit seinesgleichen. Und die Leute sind in allererster Linie mal eins und es ist Zweirad fasziniert. Und das ist auch die Riesenchance, die wir haben. Ne? Die dürfen wir halt nicht verlieren und die müssen wir auch für voll nehmen. Und das sind halt nicht nur 50 Kubikfahrer, sondern nee, das sind Leute, die ein Herz fürs Zweirad haben. Ne? Und die brauchen wir auch in Zukunft. Wie gehen wir das an? Wir haben natürlich in allererster Linie mal zwei Sachen zu bearbeiten. Das eine ist, wie halten wir die Kundschaft dort einfach bei der Freude, bei der Stange, ne, dass sie weiterhin an dem Sport auch Spaß haben. Und das andere ist, wie kommen wir mit der Firma auch demografisch weiter? Also bei uns kriegt erstmal prinzipiell jeder eine Chance, der in irgendeiner Form ein Praktikum machen will. Ich denke, da sind wir in der Region nicht der Einzigsten, da geben sich eigentlich alle Mühe. Und ich muss sagen, wir haben derart viele und auch wirklich hochkarätische Bewerbungen, dass es mir jedes Jahr das Herz zerreißt, weil ich Leuten absagen muss. Also wir haben wirklich kein Nachwuchsproblem. Haben jetzt gerade unsere Michelle hier, ist liebevoll unser Kompetenzküken genannt, weil die ist tatsächlich genau eine Generation zu mir versetzt. Ich war 18, als ich beim Jörg angefangen habe damals und sie ist jetzt 18, wo sie bei uns angefangen hat. Ne, mit demselben, also sie hat jetzt die 20 Jahre auf mich und ich habe die 20 Jahre auf Jörgi und das ganze Ding wiederholt sich gerade. Ne? Und genau dasselbe geht weiter mit unserem Meister und unserem Mechaniker hinten, mit Steffen und Martin. Die haben alle eine hochkarätische Ausbildung, sind alle jetzt um die 40, wie gesagt, Martin 38. Und ich denke, das liegt vielleicht ein Stück weit an unserer Außendarstellung, aber auch an der Innovation, die Yamaha mitbringt, weil die haben sich halt sehr, sehr zeitig auch für die Digitalisierung geöffnet, haben extrem coole Apps gebaut, waren dort am Markt mit einem Konfigurator, mit den ganzen Yamaha My Ride Tools, wo die Community gepflegt werden kann. Also ich denke, da wurde bei uns hausintern schon sehr, sehr viel richtig gemacht, ne? Auch mal auf Herstellerseite. Genau, und das andere ist im Prinzip die Sache, wie kriegen wir die Jungs hierher? Und da haben wir jetzt, kennt ihr, denke ich, ihr seid da in derselben Generation, gibt es ein Wheelie Wednesday und nach Wheelie Wednesday kommt was, Jan?
Der Throwback Thursday.
Dirty Thursday.
Oh, nee, oder
Dirty
der halt.
Thursday, mal, Dirty Donnerstag. Genau, und da saßen wir dann zusammen und da kam tatsächlich ein Kunde von uns, der Basti Albert, war zu der Zeit bei einer anderen Fahrschule an Bord gewesen, hat gesagt, Mensch, mich irgendwie trägt mich das um mit der Motorradtechnik, das nervt mich ab im Fahrschulunterricht und kannst du da nicht mal irgendwie mir helfen? Ich sage, na klar, bring die Jungs mit hoch, dann machen wir das bei uns, dann machen wir die Werkstatt entsprechend fertig und ja, jetzt kam da mit 23 Mann an, ne? Fahrschüler. So, wir hatten 3 Mechaniker mit abgestellt, ich hatte so kleine Motorradwürste haben wir da gemacht, ein bisschen cozy, ein bisschen Ambiente. Dann haben wir halt bei uns die Fahrschulausbildung gemacht tatsächlich. Haben wir einen Baustein Bekleidung gemacht, was gibt es jetzt Neues? haben einen Baustein Fahrphysik gemacht, alles, was wir von der Rennstrecke mitbringen, haben einen Baustein klassischen Service gemacht mit Lagerstellen, Ketten, Bremsbeläge, Verschleißmaße ermitteln etc. Ja, und Creme de la Creme war dann ein gemeinschaftlicher Besuch auf unserem hauseigenen Prüfstand. Ne? So, hatte zur Folge, dass wir von den 23 Jungs und Mädels, die mit da waren, 11 Fahrzeuge verkaufen konnten und 18 Mal Bekleidung. Ne? Und das nochmal nicht. Ja, und das nicht, weil wir uns da mit Angeboten berühmt haben oder sonst irgendwas, sondern weil die Tür offen war und weil wir uns, weil wir die auch für voll genommen haben. Also wir haben das und wir leben das hier auch in der Form. Ne? Und wir haben das gefeiert und der Abend war einfach legendär. Es war für alle, es war wieder genau das, wo ich hin wollte, in dieser Kind of Begegnungsstätte. Das war ein Event gewesen für uns. Ne? Und ich glaube mittlerweile, wie ich es vorhin gesagt habe, es baut niemand mehr ein schlechtes Motorrad. Jetzt geht es eigentlich nur darum, wie baue ich die Hemmschwelle ab, die Türklinke das erste Mal in die Hand zu nehmen. Also gehe ich das erste Mal zu Kawa, zu Honda, zu Triumph oder halt zu uns hoch. Ne? Und da muss ich sagen, da ist die Fahrschule halt so ein Mittelsweg, jetzt mittlerweile auch junge Kundschaft dann letztlich zu überzeugen, dabei zu bleiben, dann vielleicht doch einen Aufstieg zu machen von Moped auf A1 etc. Ne? Dass wir die einfach bei uns behalten. Ne?
Alter, ultra geil. Also ich muss da jetzt gerade dran denken und habe mich nochmal zurückversetzt in meine eigene Fahrschule, wie kacke die eigentlich war. Ich hatte einen Fahrlehrer, der hat wirklich das halt gemacht, weil er es machen musste. Aber ich glaube, es war immer ein Wunder, dass er wusste, ob der Bremshebel am Motorrad ist. Und ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, weil auch du machst deine Fahrübungen dort und wir wissen alle, dass irgendwie diese Grundfahrübungen in der Fahrschule eigentlich nichts mit der Realität draußen zu tun hat. Und wie viel ich dann erst im Nachgang gelernt habe, was man dann aber sicherlich schon lernen kann, wenn man mit Leuten wie euch dort abhängt und so ein Thema Fahrphysik und so weiter da auch kompetent anspricht, ist natürlich sensationell. Daraus ergeben sich mir aber wieder so, oder ergibt sich eine Frage, die ich aber auch wieder zweiteilen möchte, weil du hast es sowohl für die Fahrschule als auch für euer Nachwuchs intern dargestellt, die verschiedenen Generationen. Und jetzt bist du ja doch schon eine Weile dabei, bist aber eben auch noch verhältnismäßig jung im Vergleich zum durchschnittlichen Motorradfahrer. Und hast vorhin aber auch erzählt, deine Ausbildung fing an als letzter Mechanikerlehrgang. Danach kamen die Mechatroniker. Und das ist ja so ein Thema, wo sich die Fahrzeuge massiv ändern. Und jetzt meine Frage, wie unterscheiden sich denn hier die Generationen? Also im Blick auf dem, was die hinterm Tresen lernen müssen, Stichwort Mechatronik, und dann aber auch auf der anderen Seite des Tresens. Jetzt lernst du ja sozusagen die ganz jungen Motorradfahrenden kennen und kennst gleichzeitig aber auch wirklich die alten Petrolheads, egal ob es jetzt eure Kundinnen sind oder die Leute auf der Rennstrecke. Also welche Generationenunterschiede nimmst du denn da wahr in der Werkstatt und draußen auf der Straße auf den Mopeds?
Das ist komplex. Das ist komplex, klar. Weil du hast dann, jetzt differieren natürlich auch Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ne? Erstmal prinzipiell vom gesamten Berufsfeld, auch was jetzt Berufsschule angeht, ist es so gewesen, dass, was ich sehr schade fand, ein großer mechanischer Bauteil aus unserem gesamten Betriebsfeld eigentlich rausgefallen ist. Also das heißt, so diese ganze Metallverarbeitung, Zerspanung, so diese Basics waren erstmal komplett außen vor, ne? Und was damit auch auf der Strecke geblieben ist, sind so Grundfunktionsschemen von Vergasern. Ne? Wo ich sage, mit der jetzigen Erfahrung, wenn du einen Vergaser halt nicht richtig verstanden hast, beziehungsweise dir das nicht erklärt wurde, dann fehlen dir auch viele, viele Grundbausteine für eine Einspritzanlage. Ne? Aber wo willst du dann den Spagat treffen? Weil auf der anderen Seite von dem Bild haben wir natürlich jetzt Applikationen, Apps, ne? Die in die Fahrzeuge importiert wurden. Und das ist ultra komplex und ich glaube, da geht es nicht ohne eine Offenheit für eine Spezialisierung umher, weil da werden wir das auch folglich sehen, dass du diese Form von Kompetenzzentren haben wirst, die sich dann massiv auf Elektronik spezialisieren und du wirst noch alte Strukturen haben, die massiv zur Spannung und Mechanik können. Also das ist wirklich ultra komplex und ja, um die, wie soll man es sagen, die Frage, die du jetzt vielleicht stellen wolltest, ist jetzt kommen ja auch Leute an Dresden, wo wir auch sehr sensibel teilweise fragen müssen, welche Richtung wollen wir gehen. Also ich glaube, das Beratungsgespräch an sich auch ist wichtiger denn jemals zuvor mittlerweile. Ja.
Und was mit welchen, wie soll ich sagen, ne? Die Medienwelt ändert sich ja auch, ne? Und die Art und Weise, wie der erste Kontakt stattfindet. Und wenn du jetzt diese Situation beschreibst, die Leute kommen zu dir an den Tresen. Wenn ich jetzt meine Zeit zurückrechne, damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir super into waren und alles durchschaut hatten, aber wir hatten halt in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, noch klassische Magazine. Wir hatten halt noch den Zugang mit diesen 50-Kubik-Mopeds mit der Vergasertechnik, ne? Alles ein bisschen simpler. Da war vielleicht ein bisschen Information da. Heute gibt's ja sehr viel Motorrad-Einflüsse über die sozialen Netzwerke, über Social Media. Spürst du da einen Unterschied? Werden da andere Fragen gestellt? Ist die Annäherung an das Thema eine komplett andere, als das damals bei uns der Fall gewesen ist?
Die gesamte Besuchskultur hat sich komplett verändert. Ne? Also ich rede jetzt von der Besuchskultur für den Laden und auch dieser gesamte Verkaufsprozess ist ein komplett anderer geworden. Früher, wo die Dinosaurier noch rumgelaufen sind, wo die Motorräder Holzräder hatten, also wo du geboren bist und ich, da war's so gewesen, da hast du auf Printmedien zurückgegriffen. So, dann bist du auf Ausstellungen gegangen, auf Messen, wenn du ein neues Motorrad sehen wolltest. Musstest du auf eine Messe, weil die Händler hatten das noch gar nicht. Also bist du zur Intermod gefahren, zur EICMA oder das ist jetzt komplett gedreht. Ich habe das letzte Woche erlebt, weil es ist derart hochwertiger Content jetzt einfach unterwegs auf sämtlichen Kanälen. Ich kann mir angucken, wie bei einer Tenere der Seitenständer ein- und ausgeklappt wird und wie dabei sich das Display verändert etc. Also es gibt Erklärbär-Videos für jede einzelne Frage. Ne? Und darüber gibt es natürlich auch keine Notwendigkeit mehr, zum Händler zu gehen, sich Printmedien, Kataloge oder Prospekte zu holen. Die Kunden kommen jetzt zu uns eigentlich mit der Konsequenz, das Ding an dem Tag zu verwandeln. Ne? Also die wollen maximal nochmal eine Probefahrt. Also der einzigste Vorteil, warum es bei uns kein E-Commerce gibt und vielleicht auch nicht geben wird, ist, dass wir das noch anfassen können bei uns im Laden und dass wir es benutzen können. Ne? Und es heißt ja auch, erfahren. Also eine Probefahrt soll ja möglich machen, dass der Kunde das Fahrzeug erfährt. Ne? Und wir legen da auch massiv Gewicht rein, weil das Problem ist, selbst ich habe ja eine persönliche Meinung zu einer Sache. Ne? Und selbst wenn ich mich neutral positioniere und einfach nur versuche, sachlich das Motorrad zu erklären, wird eine Probefahrt dem Kunde immer mehr suggerieren. Das heißt, fahrt Probe, Leute, egal zu wem ihr geht oder wo ihr seid, nehmt das her, nutzt die Probefahrtsangebote, guter Tipp von mir. Erfahrt es einfach, weil eine Probefahrt wird euch Sachen verraten, die ihr vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hattet oder auch Sachen ausmerzen, die ihr euch eingebildet habt, da die dann gar nicht stattfinden. Ne? Und ich denke, das ist der einzigste Vorteil, den wir noch gegenüber einer Messe haben, dass die Leute das dort bedienen können. Ne? Und ich habe das jetzt auf der Intermod auch gesehen, die Intention zu einer Messe zu gehen ist auch eine ganz andere. Jetzt kommen halt Leute mit Helm dort rein. Ne? Und das ist halt für mich in der Form befremdlich, weil ich noch die Intermod mit 6,5 Hallen kenne von vor 15 Jahren. Ne? Da stellen sich halt Fragen, das ist eine komplett neue Messekultur geworden. Und nochmal, ich schäme mich halt nicht davor, Fragen zu stellen, weil ich denke, dass das wichtig ist, dass wir auch nicht stehen bleiben und dass wir da zusammen uns auch noch ein Stück weit entwickeln dürfen. Ne? Und ich finde das auch geil, die sollen mit Helm rumlaufen, aber ich würde es halt gerne verstehen dürfen. Ne? Das war das, was Jan vorhin eingangs fragte. und der ganze Kaufprozess findet jetzt faktisch in maximal 2 Besuchen statt. Ne? So, und das waren früher waren das 6 Besucher gewesen. Also der Kunde kam, hat sich das erstmal angeguckt. Dann kam er, hat nach dem Preis gefragt. Dann hat er mal ganz vorsichtig nach einer Probefahrt gefragt. Dann hast du gefragt, wie willst du denn das Ding bezahlen? Finanzieren oder Barzahlung? Dann warst du schon in dem Punkt mit der Zulassungsgeschichte verwandelt. Ne? Jetzt, ganz ehrlich, Jungs, wenn ihr zu uns in den Laden kommt, ihr wisst mehr, als wir selber teilweise wissen, weil wir haben 52 Modelle und euch interessiert nun mal nur eins, aber das halt zu 2000%. Ne? Außer bei einer R6 und einer R9. Da müsst ihr erstmal dort riechen, wo ich schon hingeschissen habe. Ne? aber bis dahin, wie gesagt, lassen wir uns da sehr gerne jeden Tag auch drauf ein. Und das ist für uns die Bereicherung am Tresen. Ne? Das ist das, was die Farbe reinbringt.
Also du hast schon deutlich gemacht, hat sich so ein bisschen verändert, überhaupt auch im Angebot, aber auch der Nachfrageseite. Wenn das jetzt so alles darstellst. Also du sagst ja auch, bei euch ist es so ein Erlebnis, das die Leute haben. Die kommen zu euch, haben eine gute Zeit. Ich kann mir das schon vorstellen irgendwo. Gleichzeitig muss ich sagen, basierend auf meinen Händlererfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich selten sagen, es war jetzt eine ultra geile Zeit. Vielleicht hätte ich dafür auch mal nach Gera kommen müssen, sondern für mich ging es eigentlich immer nur darum, ich habe ein Problem, will eine Lösung dafür und am Ende steht da immer viel Geld und ich denke immer, ja, die müssen ihr Geld verdienen. Auf der anderen Seite gucke ich meinen Geldbeutel und denke so, ist halt viel Geld. Vielleicht da dann auch nochmal so gefragt, wie, oder glaubst du, es gibt irgendwie so ein großes Missverständnis, das dir immer mal wieder begegnet zwischen dir als Händler und der Kundschaft, die dort in den Laden reinkommt?
Muss ich sagen, sehr selten. Also wir schießen natürlich auch einen Bock, ne? Wir sind nicht der Motorradhändler vor dem Herrn oder hier der Heilige Gral. Das will ich auch nicht sagen. Wir haben auch genug, wo mal was schiefläuft, weil wir, letztlich sind wir Menschen, ne? Und Menschen machen Fehler. Das ist halt einfach so. Wir sind natürlich bestrebt, viele Fehler, wie es geht, zu vermeiden. Aber letztlich, denke ich, geht es am Ende mit einer offenen Kommunikation wirklich in die richtige Richtung, mit einer vernünftigen Erläuterung von den Angeboten und natürlich auch im Prozesswesen mit der Maßgabe, dass man sagt, okay, wir müssen halt vorher darüber reden, also erstmal muss ich verstehen, was der Kunde von mir will, damit ich das in irgendeiner Form überhaupt verarbeiten kann. Dann muss der Kunde mir das Recht geben, mein Motor klingt komisch, was kostet denn das? Ja gut, kann ich von außen schlecht sagen, ne? Das heißt, es muss erstmal eine Bereitschaft hergestellt werden, auch diese Diagnose zu stellen. Und auch für so eine Diagnose muss halt auch schon über einen Preis gesprochen werden, ne? In irgendeiner Form. Und ich denke, je transparenter wir das gestalten, umso weniger Probleme gibt es dann hinterher, ne?
Ergibt total
Sinn. Das ist halt eine Sache, also ich denke, das kommt auf eine reine Kommunikationsfrage. Ich habe jetzt erst mit einem guten Bekannten von uns letzte Woche einen Clash gehabt, weil ich da selber einfach zu sehr am Tee stand. Wir haben uns nicht auf eine finale Zahl geeinigt, dann gab es eine Differenz. Gibt es aber hinterher kein Problem. Dann nehme ich das zurück, weil ich will einfach nicht anecken. Ne? Und ich denke, wir dürfen halt in allererster Linie mal eins nicht, und das ist das, was auch mittlerweile halt bundespolitisch viel zu oft passiert, wir dürfen nicht aufhören, miteinander zu reden. Das ist erstmal meine Message, mit der ich super, super gut fahre. Und es kann auch sehr gerne kritisch und noch hart diskutiert werden. Da bin ich komplett dabei. Ne? Aber erstmal dürfen wir Respekt nicht verlieren, und dann sollte es halt auf Augenhöhe passieren. Ne?
Würde ich am liebsten schon einfach einen Arm hinterher schließen und die Folge beenden. Aber ich bin sozusagen noch mit einer offenen Frage hier am Stammtisch, die ich jetzt auf jeden Fall von dir auch beantwortet werden wissen will, weil wir haben jetzt natürlich viel über die Ist-Situation gesprochen, das, wo es herkam. Du hast vorhin mal gesagt, wenn ihr euch nicht zerstreitet, dann habt ihr noch weitere 20, 25 Jahre vor euch mal Minimum, oder soll es so weitergehen? Gleichzeitig hast du aber auch gesagt, ihr seht schon ein Wandel in der Motorradszene, die goldenen Jahre scheinen so ein bisschen vorbei. Du sprachst auch von demografischen Veränderungen und so weiter, die es halt irgendwie gibt. Dieses Jahr wirklich seit Jahren wieder das schlechteste Jahr. Natürlich, wir haben in der letzten Folge die Gründe auch ein bisschen benannt. Euro 5 Plus Normen, alles, was da irgendwie anstand. Es scheint jetzt aber nicht gerade eine absolute Goldgräberstimmung zu sein. So nehme ich zumindest nicht wahr. Deswegen mal konkret die Frage an dich. So das, was wir jetzt quasi mit den Absatzzahlen sehen, würdest du sagen, das ist so eine Delle und dann geht es auch schon wieder weiter? Oder siehst du hier schon bei einem Optimismus ein strukturelles Problem, wo du sagst, uiuiui, mal schauen, wie wir das langfristig annehmen und damit umgehen?
Zwei Sachen. Ich habe selber 19-jährige Zwillinge, ne? Und Mobilität ist komplett im Wandel. Wir haben halt folgenden Umstand, dass in allererster Linie mal die Jugend das Haus nicht mehr verlassen muss, um sich mit ihren Kumpels zu treffen. Also wenn Michel sich früher noch an der Bushaltestelle mit irgendjemand treffen wollte, weil es daheim öde war, hast du in aller Regel ein Fahrrad genommen oder ein Zweirad, oder das war halt effektiv, ne? Das war effizient. So, jetzt, was haben wir? FaceTime, wir chatten hier zu dritt, wir müssen uns auch nicht treffen im Studio, ne? Also wir haben einen gesellschaftlichen, derartigen Wandel, dass sich jeder zu jeder Zeit vollumfänglich 24 Stunden streamen kann. Also wir müssen das Haus nicht mehr verlassen, um unsere Kumpels zu sehen. Das ist schon mal das Erste, wo ein Riesenbaustein an Notwendigkeit von Mobilität einfach verloren geht. Wir haben Carsharing, wir haben mittlerweile einen Umstand, dass in Großstädten, in WGs, einer einen Führerschein, einer ein Auto hat. Reicht aus, ne? Die kommen zur Disco, die kommen zum Einkaufen. Nichtsdestotrotz denke ich, ein was, und ich habe auch null Zukunftsangst. Es wird immer auf und ab geben, mit Sicherheit. Wir haben verschiedene permanente Einflüsse von außen. Ob das Corona war, was dann letztlich einen Mega-Boost gebracht hat. Ob das jetzt Euro 5 Plus ist, wo Fahrzeuge noch in Tageszulassung geprügelt werden und dass dieses Jahr halt düster aussieht. Es wird aber künftig niemals ohne Mobilität gehen. Ne? Und ich würde immer mit Nasenblut unterschreiben, dass wir einen Mobilitätsmix brauchen. Das heißt, da gehört auch ein Anteil Elektro rein, da wo es hingehört. Wo es Sinn macht. Es macht keinen Sinn, dass ein LKW von München nach Berlin elektrisch fährt. Ne? Also ich denke, wir sollten offen sein für neue Sachen und uns dort nicht verschließen. Und ich sehe es nicht so düster. Ich meine, es wird immer einen Wandel geben, es wird immer Neuerungen geben. Wo der erste Diesel durchs Dorf gefahren ist, sind sie auch mit Mistgabeln und Fackeln hinterhergerannt, ne? Weil sie weiter Pferdefuhrwerk fahren wollten. Aber von der Seite her, ja, es gibt Trends. Ich denke, wir müssen wachsam bleiben. Wir sind denke ich, ausgeschlafen und ich freue mich eigentlich auf die nächsten Herausforderungen. Ja.
Na, das ist doch auch ein wunderschönes Schlusswort. Und die nächsten Herausforderungen, die du beruflich haben wirst, finden natürlich nicht nur im Verkaufsraum statt, sondern auch in der Werkstatt. Und auf diesen Sprung freue ich mich jetzt schon besonders. Lars hat nämlich schon zugesagt, wie es Jan vorhin auch schon angedeutet hat, dass wir natürlich noch eine zweite Folge machen und dann ein bisschen mehr in die Technik gehen. Und eines meiner inzwischen Lieblingsthemen, nicht weil ich so versiert bin, sondern weil ich einfach gelernt habe, unter anderem auch von Lars, wie wichtig ist das Thema Fahrwerk. Lars ist da der passende Spezialist dazu. Und an dieser Stelle, kurz vor Schluss der Aufnahme, nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr dazu Fragen habt. Und das gibt in diesem Bereich, wie auch überall, keine dummen Fragen. Lars hat es angedeutet, man muss miteinander reden. Und dazu gehört eben auch Fragen stellen, egal wie sie aussieht. Wenn du es nicht weißt, gibt's einfach auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die halt vielleicht für den Versierten nicht so clever wirken. Aber es ist deine Frage, die hat Relevanz. Stellt sie alle. Wir nehmen das in die nächste Folge auf jeden Fall mit. Und das wird auf jeden Fall eines unserer Januar-Highlights. Das steht schon fest. Die Fahrwerksfolge mit Lars Sänger zusammen. Und an dieser Stelle möchte ich schon die Gelegenheit nutzen, mich bei dir zu bedanken. Dir, wir haben ja noch während der Aufnahme vor Weihnachten ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sage jetzt schon, ich freue mich auf die kommende Aufnahme und damit bin ich schon mal raus und Jan hat mit Sicherheit auch noch was zu sagen und übergebe gerne das Wort.
Ich schließe mich dem einfach nur an. Lars, danke, dass du hier warst, freue mich auf Teil 2 des Ganzen. Du hast jetzt schon so schöne Schlussworte gesagt, wenn dir noch ein drittes einfällt, neben miteinander sprechen und optimistisch in die Zukunft gehen, dann ist es jetzt der Moment, das rauszuhauen. Ansonsten auch von mir ein frohes Fest, genugsame und erholsame Feiertage. Schön, dass du hier warst.
Das kann ich euch auch zurückgeben. Hat mir Spaß gemacht. Letzte Frage an euch. Wo habt ihr die geilen Fragen her?
Jan, du darfst zuerst. Es ist deine Folge.
Also ehrlich gesagt, ein bisschen gebrainstormt, dann hat mir das tatsächlich ChatGPT noch schöner geschrieben. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass ich mich selbst reflektieren kann und immer nur die Seite auf der anderen Seite des Tresens sehe. So ein bisschen den betriebswirtschaftlichen Hintergrund habe und mir gerade denke, bin selbst quasi unternehmerisch tätig. Das sind gerade schon wilde Zeiten. Und da natürlich ein originäres Interesse hatte, wie geht man damit um? Und um das noch zurückzuspiegeln, geil, den Optimismus, diesen Willen weiterzumachen, sich nicht beklagen, das finde ich ganz großes Kino, dafür auf jeden Fall auch einen heilen Respekt. Und Michel, jetzt hattest du genug Zeit nachzudenken, weiter an dich.
Ja, ich bin ja schon das ein oder andere Mal mit Lars im Austausch gewesen, also ich konnte einfach wieder auf das zurückgreifen, was Lars mir schon mal erzählt hat, das in eine Frage gepackt, damit sehe ich natürlich clever aus, weil ich die Antwort schon mal hatte, da habe ich natürlich profitiert und natürlich von dem Fragenkatalog, den Jan vorbereitet hat, also ich konnte halt einfach nur Dulli sein, deswegen habe ich auch gerade diese Bemerkung mit den dummen Fragen nochmal gestellt, meine eigentliche Paradedisziplin, dumme Fragen stellen, dementsprechend scheut euch nicht, stellt jede Frage und wenn ihr oft genug mit cleveren Leuten, so wie mit Lars gesprochen habt, dann könnt ihr dann irgendwann auch mal kluge formulieren, das ist überhaupt gar kein Problem und seht da gescheiter aus, als ihr eigentlich seid. So.
Ich merke aber schon, Lars schafft es gut. Bitte Lars, nochmal, sorry.
Also ich bin ja jetzt der letzte Mechaniker und also einer der letzten, sagen wir es mal so. Und muss sagen, ich konsumiere relativ wenig Content, aber das, Leute, was ihr hier geboten kriegt bei Asphaltsüchtig, muss ich wirklich sagen, nicht nur einen Daumen hoch, das ist mega, weil ich finde das so geil und konstruktiv, wie ihr es anfasst. Es ist einfach nur frisch, es ist modern. Und dann das dritte und letzte Schlusswort. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, wenn man das so sagen darf. Eine gute Zeit und bleibt alle schön sitzen und habt maximalen Spaß bei unser aller gemeinsamen Hobby, ne? In der Form. Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Perfektes Schlusswort. Ciao Lars, ciao Michel.
Wir danken dir. Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.